unglaublich lang, Anna, die singen noch immer. Das ist ein Instrument, ein sehr fein gearbeitetes Instrument aus Glockenmetall, das ich aus dem Land der Juwelen mitgebracht habe. Jetzt wollen wir ganz kurz eine Übersetzungsfrage klären. Wir haben Gäste aus der Tschechoslowakei. I will speak in the sweet German language, not in English. Will you what to do? Carla Kanter, kannst du aus dem Deutschen ins Tschechische übersetzen? Ja. Möchtest du das Mikrofon irgendwo hin? Was, worum geht es? Soll ich vielleicht näher kommen für die Küche? Ja, ich kann ja näher kommen. Ja, ich komme gerne näher. Wir haben so ein Instrument, das es ermöglicht, dass die Vorlesung in die Küche übertragen wird. Da komme ich am besten ein bisschen. Or would you maybe, Carla Kanter, would it maybe be a good idea if we open this door and then you can speak as loud as you wish? I think really that would be good. Mm. Devotees, liebe Freunde und liebe Skeptiker, ich möchte ganz kurz etwas über das Krishna-Bewusstsein sagen. Wir haben so diese Sonntagsfeste immer so eingeteilt, dass von allem ein bisschen da ist, spirituelle Klangschwingung, Philosophie und dann eine, ja, am besten eine anschauliche Präsentation des Krishna-Bewusstseins, was man sehr gut durch Dias erledigen kann. Hm. Bist du bereit, Elisabeth? Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Wenn man einem geweihten Krishna die Frage stellt, was eigentlich das Ziel seiner Bemühungen ist, dann gibt es verschiedene Antworten. Ich möchte einmal diese Frage euch stellen. Homi, was ist das Ziel deiner spirituellen Bemühungen?
Ein guter Diener zu werden.
Ein guter Diener zu werden.
Und eine wirkliche Qualifikation im Leben zu entwickeln.
Mhm. Was ist dein Ziel im deiner spirituellen Bemühung? Ich glaube, ihr habt gedacht, ihr könnt jetzt abschalten. Jetzt wird ein anderer für euch reden.
Also ich fände es schon schön, wenn mir Krishna einen Dienst gibt, den ich gut ausfüllen kann.
Du möchtest einen Dienst bekommen durch deine spirituellen Bemühungen, den du gut ausüben kannst. Mhm. Das ist das Ziel deiner spirituellen Bemühungen.
Das ist das, was ich gerne machen möchte.
Ja, aber ist es das Ziel deiner spirituellen Bemühungen?
Moment, ja.
Gut, danke. Frank.
Irgendwie möchte ich dahinter kommen, einfach prüfen, oder dass es wahr ist.
Ja, das klingt wie Frank. Frank ist also noch damit beschäftigt, herauszufinden, ob das Krishna-Bewusstsein Aussagen hat, die tatsächlich so stimmen. Zum Beispiel, ob es Krishna in der Form auch tatsächlich gibt, wie er beschrieben wird.
Gut, also das wäre das Höchste dann am Ende, ja, aber ja. Das ist keine Schritte.
Es ist sehr schön zu sehen, also finde ich sehr schön und wichtig auch zu sehen, dass es anscheinend im Krishna-Bewusstsein Menschen gibt, die noch dabei sind, das Experiment zu machen. Ist das eigentlich alles wahr? Das ist unsere Frage. Ja, was ist das Ziel deiner spirituellen Bemühungen? Liebe zu entwickeln. Eine gerichtete Liebe auf, zu Krishna. Ich habe einmal gehört, dass jemand als Ziel seiner spirituellen Bemühung angab, dass er sein ganzes Potenzial, was in ihm steckt und im Augenblick noch nicht entwickelt ist, zum Ausdruck bringen möchte. Das Ziel meiner ganz persönlichen spirituellen Bemühung ist es, eine Erläuterung und letztendlich Transformation des Herzens zu erlangen. Es gibt noch andere Ziele, über die ich zu schüchtern bin, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Muss ich ehrlich sagen. Das sind sehr private Ziele, aber grundsätzlich bewegen auch diese Ziele sich um dieses eine zentrale Thema. Aber es ist schön zu sehen, dass wir unterschiedliche Ziele verfolgen mit unseren Bemühungen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns dieser Ziele für unsere spirituellen Bemühungen bewusst sind. Es kann vorkommen, dass wenn man etwas längere Zeit unternimmt, dass man eigentlich aufhört, darüber nachzudenken, was das eigentliche Ziel darstellt. Ich bin mir sicher, wenn man heutzutage auf der Straße eine Umfrage machen würde, mit ähnlichem Inhalt, was ist das Ziel deiner Bemühung? Dann würden die Menschen überfordert sein mit dieser Frage. Das Ziel meiner Bemühung? Naja, Geld verdienen, würde ich sagen. Aber sie würden dann nochmal nachdenken und wahrscheinlich von dieser Frage verfolgt werden und vielleicht sogar unzufrieden sein, weil sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben, was das Ziel ihrer Bemühungen ist. Srila Prabhupada sagte einmal, dass es sehr wichtig ist für jemanden, der das Krishna-Bewusstsein ausübt, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn kein klares Ziel vor Augen ist, kann es sein, dass ein Krishna-bewusster Mensch wie ein Ruderer ist, der sich bemüht und wirklich rudert, aber sich im Kreise dreht. Es gibt besonders auch in spirituellen und auch religiösen Institutionen, und wir brauchen nicht zu denken, dass unsere Bewegung ganz und gar eine Ausnahme ist, viele Menschen, die sich in Kreisen bewegen, die nicht wirklich vorankommen, weil sie nicht ein Ziel verfolgen, sind eingeschlafen in ihrem Denken. Gut, heute möchte ich gerne darüber sprechen, wie wir das, was in uns vorhanden ist, aber noch nicht erweckt worden ist, zum Erwecken bringen. Ich habe einmal eine Geschichte gehört, die ich euch heute wiedergeben möchte. Eine Geschichte, die beschreibt, wie wichtig es ist in unserem menschlichen Leben, unser Potenzial, das heißt unsere Möglichkeiten, die wir haben, zur Entfaltung zu bringen. Und zwar handelt die Geschichte von einem Löwen, der auf wirklich seltsame Art und Weise geboren wurde. Diese Geschichte ist eine Analogie, die unser eigenes Leben beschreibt. Ich will sie euch mal erzählen. Es gab einmal eine Löwin, die trächtig war, aber nicht genau wusste, wann sie ihr Baby erwarten würde. Sie war eines Morgens auf einer Jagd und entdeckte in der Talsohle eine Ziegenherde. Das ist ein leichtes Frühstück, dachte sie sich. Endlich wird es mal ein bisschen leichter hier in unserer Gegend. Und pirschte sich an die Ziegen heran. Dann suchte sich eine Ziege aus und fing an, auf die Ziege zuzugaloppieren. Doch mitten in ihrem Angriff merkte sie, es kommt. Sie legte sich nieder und gebar ihr Junges mitten unter den Ziegen. Sie dachte sich, das ist ein sehr unglückseliges Vorzeichen. Was soll denn aus diesem Löwen werden, was auf diese Art und Weise, der auf diese Art und Weise geboren worden ist? Das fängt ja schon gut an. Das wird ein Jammerlappen werden. Und so tat sie das, was Mütter eigentlich ungern tun. Sie verließ ihr kleines, neugeborenes Löwenjunges. Sie ließ es zurück, aus dem wird nichts. Und ging enttäuscht in den Wald herein. Der Appetit war ihr auch vergangen. So, das Löwenjunge fand sich unter Ziegen wieder. Und wäre nicht eine kinderlos gebliebene Ziege da gewesen, wäre das Ende unserer Geschichte. Aber eine Ziege, die aus irgendeinem Grunde nicht trächtig werden konnte, nahm sich des jungen Löwens an und nährte das Löwenjunge. Wurde bald größer und größer. Und da es von Geburt an ja nur Ziegen gesehen hatte, begann es sich mit der Ziege, mit den Ziegen zu identifizieren. Der Schäfer bemerkte bald, dass das Löwenjunge ein riesiger, ausgewachsener Löwe wurde, also nach ein paar Jahren, und stellte fest, dass viele wilde Tiere, die sonst der Schar der Ziegen zu schaffen gemacht hatte, sich nicht mehr an die Ziegen wagten. Sie sahen einen Beschützer in dem jungen Löwen. Der Schäfer benannte dann auch diesen jungen Löwen, indem er ihm einen typischen Schafsnamen gab, Likinko, der Löwe. Der Löwe sagte er nicht. So, Likinko wuchs also auf und hatte bald eine prächtige Mähne, straff gespannte Muskeln und war ein richtiger Löwe, bis auf ein Problem, dieses Identitätsproblem. Er dachte, er sei eine Ziege. Und statt zu brüllen, meckerte er. Nur eines Tages begab sich ein anderer Löwe in diese Gegend und dachte, toll, also endlich mal ein einfaches Breakfast. Und fing an, wie es die Art der Löwen ist, die Ziegenherde mit gewaltigen Brüllen zu umkreisen und sich dann durch das entstandene Chaos eine Ziege auszusuchen. Die hatte er auch bald. Und dann setzte er zum tödlichen Sprung an. Doch mitten in der Luft sah der angreifende Löwe Likinko, der elendlich meckernd mit den Ziegen hin und her lief. Es war so ein verblüffender Anblick für den ausgewachsenen Löwen. Er landete beim Landen, verknickte er sich eine Tatze, weil er so aus der Fassung geraten war. Und ging also hinkend auf Likinko zu und sagte, Bruder, was ist los mit dir? Likinko schaute ihn an, wollte sagen, wieso, aber er machte Der Löwe sagte, du brauchst eine Therapie, komm mal mit. Und er brachte ihn zu einem Fluss, schaute in das Flusswasser hinein und sagte, sag mir mal, wer das ist. Und dann zeigte er auf sich und Likinko sagte, ein ausgewachsener Löwe. Gut, sagte der Löwe, jetzt schau mal auf dein Spiegelbild. Fällt dir was auf? Ja, ich sehe genauso aus wie du. Demnach wärst du doch auch ein Löwe und keine Ziege. Ja, stimmt, sagte Likinko. Und mit diesem Erkennen wuchs ein anderes Erkennen in ihm. Er hatte sich ganz und gar vertan in seiner Lebensgestaltung. Er sagte, er ging also zurück zu den Schafen und sagte, Ziegen, meine Lieben, ich bin euch dankbar, dass ihr mich aufgezogen habt, aber zur gleichen Zeit bin ich nicht einer von euch. Ich bin ein Löwe, mich trachtet es nach der Weite des Waldes. Ich werde euch verlassen, ich komme nicht mehr zurück, außer es gibt etwas, wofür ihr mich wirklich benötigt. Dann ruft einfach in den Wald rein, Likinko, und ich bin da und helfe euch so gut, wie ich kann. So, die Vedas gebrauchen diese Analogie, um uns aufzurütteln. Auch wir sind so wie Likinko. Wir haben ein Identitätsproblem, Benjamin. Wir sind uns nicht voll und ganz bewusst über unsere spirituelle Identität. Manche von uns mögen eine Ahnung haben, andere haben vielleicht ein vages Vertrauen, noch andere wollen das noch herausfinden, ich meine im Sinne von einer Erfahrung, ne? Dass wir eine ewige spirituelle Seele sind, ein Teil Gottes. Ein Mensch, der das versteht, wird anders sein als die Menschen, die ihn umgeben. Er wird vielleicht auch aufbrechen, den Weg des großen Aufbruchs feiern und sich konsequent in seinem Leben weiterentwickeln wollen. Nun, um diese Weiterentwicklung zu machen, diese Entwicklung, die uns tatsächlich dazu bringt, unsere spirituelle Identität zu erkennen, dann brauchen wir etwas, was unsere inneren Kräfte, die im Augenblick noch schlummern, zum Erwachen bringt. Wir brauchen eine bestimmte Energie im Leben, die uns aufwacht, weckt, eine spirituelle Energie. Alleine ist diese Erkenntnis, diese Selbsterkenntnis wahrscheinlich nicht möglich. Die vedischen Schriften sprechen von verschiedenen Energien. Sie sagen zum Beispiel zu unserer Welt, dass sie eine Energie ist, die materielle Energie, die sich in den unterschiedlichen Manifestationen zeigt, wie Planetensysteme und so weiter, Universen. Sie sprechen auch von anderen Energien. Viele Menschen heutzutage sind an Energien interessiert, zum Beispiel an der atomaren Energie oder viele Menschen heute sind an der sexuellen Energie hoch interessiert. Es gibt jedoch eine Energie, von der der moderne Mensch wenig weiß. Eine Energie, die viel stärker ist als elektrische Energie und auch also die sexuelle Energie oder was immer, die kinetische Energie, was immer erkennt von Energien, das ist die Energie, die man als Kripa Shakti bezeichnet. Das ist ein Sanskrit-Begriff und ist eine göttliche Energie, die von Krishna ausgeht und die insbesondere uns dazu verhilft, unsere spirituellen Kräfte, die im Schlummern sind, zum Erwachen zu bringen. Diese Kripa Shakti oder spirituelle Energie, die von Gott ausgeht, wie Strahlen, die von einer Sonne ausgehen, ist sehr wichtig für einen Menschen, der sein Leben zur Transformation bringen möchte, der eine Veränderung in seinem Leben herbeisehnt und der einen Aufbruch zelebrieren möchte, vom materiellen Denken und materiellen Bewusstsein ins spirituelle Denken und auch spirituelle Bewusstsein. Als Krishna gegenwärtig war, hat er öfters diese Kripa-Shakti zur Anwendung gebracht. Zum Beispiel wird von einem Brahmana gesprochen, einem Gelehrten könnte man sagen. Ein Brahmana ist mehr als ein Gelehrter, ist ein Mensch, der nach spirituellen Richtlinien lebt. Der Brahmana, den wir heute als Beispiel nehmen, hieß Sudama. Er kannte Krishna, denn Krishna war mit ihm zur gleichen Schule gegangen, der Gurukul-Schule, der Schule des spirituellen Meisters. Sridharma und Krishna hatten dort unter der Aufsicht eines Gurus gelernt, wenngleich sie in ganz und gar anderen Situationen waren. Krishna ist die Ursache allen Wissens. Und Sandipani Muni, der Guru, hatte sein Wissen von Krishna. Ähnlich so wie der Ozean die Ursache von Wasser bildet. Wasser, was in die Wolke aufsteigt, so war auch Krishna die Ursache des Wissens von Sandipani Muni. Und ähnlich so wie eine Wolke ihr Wasser zurückgibt, indem sie das Wasser abregnet und in einen Fluss hineingibt, der dann zum Ozean wieder zurückgeht, so gab Sandipani Muni, als er Krishna unterwies, eigentlich nur das von Krishna erhaltene Wissen zu Krishna zurück. Warum hat denn Krishna überhaupt die Rolle eines Schülers angenommen, könnte man fragen, wenn er doch alles wusste und sogar die Ursache für das Wissen von Sandipani Munis Wissen war? Um zu zeigen, wie wichtig es für einen Menschen eine spirituelle Führung anzunehmen. Das wollte Krishna durch sein Beispiel zeigen. Anyways, nach der Ausbildung wurde Krishna der Kaiser Dwarakas und Sudama, sein Freund, ein einfacher Brahmana, der ein paar Studenten unterrichtete als Lehrer, und sehr simpel lebte. So simpel, dass er eigentlich nur ganz spärliche Speisen hatte. Ein bisschen sehr ärmlich lebte. Eines Tages sagte seine Frau zu Sudama: Sudama, wir leben so arm, willst du nicht mal zu deinem reichen, einflussreichen Freund Krishna gehen, der in der Stadt Dwaraka lebt? Und ihn um ein bisschen, nicht gerade Reichtum, aber um eine Aufbesserung deiner materiellen Situation bitten. Sudama wollte Krishna eigentlich nicht um materielle Dinge bitten, aber er wollte schon Krishna mal wiedersehen. Und so nahm er diese Aufforderung seiner Frau als einen Vorwand, um Krishna in Dwaraka zu besuchen. Er ging nach Dwaraka, setzte in einem Boot auf diese Insel rüber, wo Krishna 16.108 Paläste errichtet hatte, in denen er gleichzeitig gegenwärtig war. Das heißt, 16.108 Form hatte sich Krishna erweitert. Ich bin selber einmal auf diese Insel oder das, was von dieser Insel noch übrig ist, gefahren. Das ist ungefähr so in unserer westlichen Kultur spricht man von dem sagenumwobenen Atlantis. Schon mal gehört? Sagt man, oder man nimmt an, dass es möglicherweise eine Hochkultur war, die dann aber irgendwann mal untergegangen ist. Ich glaube, das soll im Mittelmeer liegen. Es gibt unterschiedliche Theorien. Und man weiß nicht genau, ob sie wahr sind. Bei Dwarakanun ist es so, dass es tatsächlich noch eine Spitze dieser Insel gibt. Wenn man da hinfährt mit einem Boot, das dauert ungefähr 2 Stunden, oder 3 Stunden, glaube ich, sind wir mit dem Boot gefahren, unglaublich malerisch, dann gibt es viele Delfine, die links und rechts von einem schwimmen und mit einem spielen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und man kommt dann auf diese Insel an und ich kann nur so viel sagen, es ist wirklich eine besondere Insel. Sie ist sehr, sehr klein, sie war viel, viel größer. Aber es ist eine Atmosphäre, die wirklich, die muss man mal erlebt haben. Und man sieht viele Dinge dort, die man sich naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Zum Beispiel schwere Steine, die im Wasser schwimmen. Es gibt viele solche Dinge. Ich könnte euch jetzt eine Erklärung dafür geben, aber es geht uns nicht in dieser Vorlesung darum. Es geht uns nur darum, dass Sridham diese Insel besuchte, die zu der damaligen Zeit eben unglaublich ausgebaut war. Und Krishna empfing ihn und sagte, oh, mein lieber Freund, es ist schön, dass du mich besuchst. Und kannst du dich noch erinnern an die Zeit, als wir gemeinsam waren, auf ihn zu? Sudama fragte, was ist geschehen? Wo ist unsere Hütte? Ach, sagte seine Frau. Er, als ich aufwachte am Morgen, war hier ein gewaltiger Palast und viele Diener, die mich begrüßten und sagten, du seist der Herr und ich sei ihre Königin oder Herrscherin. Also, oh, sagte Sudama, Krishna muss gewusst haben, dass du dich nach einem Palast gesehnt hatte und er hat dir das erfüllt durch seine Kripa Shakti, seine unvorstellbare Barmherzigkeit. Es wird in vielen Schriften darüber gesprochen, religiösen Schriften der Menschheit, dass durch Gottes Barmherzigkeit alles möglich ist, sogar die Umwandlung einer einfachen strohbedeckten Hütte in einen Palast. Aber glauben wir daran, dass das auch in unserem Leben möglich sein könnte? Dass unsere Lebensumstände, unser ganzes Leben berührt wird durch die Kraft Gottes und sich total verändern könnte. Ich glaube, viele möchten daran glauben, andere haben noch keine Erfahrung gemacht und halten es nur für theoretisch möglich. Ich möchte deswegen darüber sprechen, wo diese Energie sich verbirgt, als diese Transformation der Umstände, aber auch des Herzens möglich macht. Denn man muss, man kann lange an etwas zweifeln. Wenn man aber eine Erfahrung davon machen kann, dann braucht man nicht mehr zu zweifeln. Ich könnte zum Beispiel lange daran zweifeln, dass es möglich ist, für ein Gerät aus Plastik und Metall Musik zu machen. Wenn ich aber einen Kassettenrekorder habe und weiß, wo ich ihn in die Steckdose einstöpsle, dann werde ich, wenn ich die Musik höre, Vertrauen haben, dass auch in Plastik und Metall Musik durchklingen kann. So ist es, glaube ich, wichtig für viele von uns, die ja eine Transformation und ein Potenzial, die Entwicklung ihres Potenzials anstreben, zu wissen, wo sind die Kraftquellen von Gottes Kraft, die Quellen, die man sozusagen anzapfen kann, ähnlich wie eine Steckdose, in der der elektrische Strom gegenwärtig ist und der uns ja hilft, einen Tape-Recorder zu betreiben. So. In den Schriften wird gesagt, dass es verschiedene Quellen gibt von Krishnas spiritueller Energie. Das, die erste Quelle, Hare Krishna, Helge, glaube ich, nicht?
Ja.
Toll, dass ich mich noch, dass ich dich heute sehen kann. Wir zeigen nachher Dias von Manipur. Da werden dir das Reisefieber ausbrechen. Ich weiß, dass du manchmal große Reisen antrittst. Die erste Quelle, wo man diese Kripa Shakti, diese spirituelle Kraft der Transformation erfahren kann, ist die Gemeinschaft von echten Sadhus oder echten Geweihten Gottes. Die tragen so etwas mit sich und wenn man sie kennenlernt und mit ihnen qualifiziert Gemeinschaft pflegt, dann ist es möglich, dass man eine spirituelle Energie im Leben erfährt, die durch sie sozusagen weitergelenkt wird. Das ist sehr wichtig, dass wir es lernen, mit Geweihten Krishnas oder Geweihten Gottes, mit den Devotees richtig Gemeinschaft zu pflegen. Es gibt die Gemeinschaft, die so ein bisschen äußerlich ist, dass man so sie anschaut und sieht, was sie sagen. Das ist wichtig, wenn man am Anfang seines spirituellen Lebens steht. Muss ja schließlich überzeugt werden. Dann jedoch muss man es lernen, dem Beispiel zu folgen. Dem Beispiel, das die Devotees geben. Wenn jemand anfängt, in die Fußstapfen der spirituellen Menschen zu treten, nur dann ist es möglich für ihn, die gleichen Erfahrungen zu machen. Die Indianer haben so ein Sprichwort, das lautet so: Wenn du mich verstehen willst, musst du einen Tag in meinen Mokassins gehen. Dieses Sprichwort drückt so ein bisschen das aus, was man im Krishna-Bewusstsein unter richtig Gemeinschaft pflegen versteht. Das heißt, dass man in den Fußspuren folgt oder dem Beispiel folgt und dann plötzlich zu erstaunlichen Erkenntnissen kommt. Die zweite Kraftquelle, die ganz, ganz wichtig ist, ist in den Heiligen Schriften zu finden. Die erste Kraftquelle, das heißt, die Geweihten Gottes geben uns, wenn wir mit ihnen in Kontakt sind, Enthusiasmus und Sicherheit und auch, wenn wir ihrem Beispiel folgen, eine Erfahrung. Die zweite Kraftquelle, das heißt die Heiligen Schriften, geben uns lebenswichtige Informationen, die uns auf dem Wege helfen. Viele Leute lesen nicht Heilige Schriften, weil sie das als langweilig empfinden. Sie finden Mickey Mouse spannender. Da geht es um die Aufdeckung von dem bösen, fetten Kater, was der wieder verbrochen hat und so weiter. Das ist irgendwie interessanter für sie. Aber jemand, der wirklich an seiner Weiterentwicklung interessiert ist, der wirklich herausfinden möchte, wie er spirituell sich entfalten kann, für den sind Heilige Schriften von unabwendbarer Wichtigkeit. Mir ist das vor ein paar Tagen so gegangen. Ich wollte eigentlich wissen, was genau in der Tradition der Vaishnavas, in der ich stehe, über Meditation gesagt wird, weil ich in mir so ein Bedürfnis zu meditieren verspüre. Und ich las dann so ein bisschen, wollte das herausfinden und las in entsprechenden Werken im Bhagavatam und stieß dann im 11. Kanto auf eine unglaubliche Meditationsform, die sehr machtvoll ist und die ich gestern Abend in diesem Seminar, was wir hier gerade gegeben haben, anwandte. Da meditierst du über das Licht, über die Sonne, dann über den Mond und über das Feuer Und dann bringst du nacheinander die Sonne, den Mond und das Feuer auf, in der Meditation auf einen Blütenkranz einer Lotusblume, die im Herzen visualisiert wird. Das haben wir gestern gemacht. Da haben wir noch ein paar andere Techniken angewandt, wie das Chanten des Heiligen Ohms. Das wird auch dort erwähnt in dieser Meditationsanleitung. Und es war eine wirklich sehr tiefe Erfahrung für die, die da waren. Und für mich auch. Ich habe es auch das erste Mal gemacht gestern. Ich musste richtig aufpassen, dass ich das Seminar noch weitergeben wollte, weil ich so interessiert plötzlich wurde an der Meditation und mein eigenes Seminar so ein bisschen verließ. Da dachte ich, halt, du bist doch der Seminargeber, jetzt bleib mal beim Kurs. Nicht? Also, ich habe gestern wirklich gemerkt, wenn du wirklich ein Interesse hast an spirituellen Themen, dann sind die Heiligen Schriften wichtig. Aber wenn du kein Interesse hast, dann wirst du Mickey Maus vorziehen. Gibt es das auch in der Tschechoslowakei? Ist egal, Mickey Maus, ja. So, die meisten Menschen müssen, glaube ich, erst einmal Gemeinschaft mit Devotees haben, Gemeinschaft mit spirituellen Menschen, um wirklich wieder ihr Interesse zu merken. Ich habe oft gemerkt, dass das Interesse der Hare Krishna-Leute unglaublich schnell einschläft an spirituellen Themen. Das ist mir sehr oft aufgefallen. Die starten so auf automatisch, weil es ja so gutes Prasadam gibt und so nette Leute. Nicht? Und dann hören sie auf, Fragen zu stellen. Das ist tödlich im spirituellen Leben. Da muss man sehr darauf aufpassen, dass man weiterhin ein tiefes Interesse zulässt bei sich und auch findet, vorfindet, sodass man tiefer und tiefer gehen kann in die spirituelle Wissenschaft Gottes. Das ist sehr wichtig. So, der letzte Punkt, auf den ich heute zu sprechen kommen möchte, ist, dass man sehr gut daran tut, die heiligen Namen Krishnas zu chanten. Gestern im Seminar haben wir gesagt, dass in dem heiligen Namen, also Hare Krishna, eine ewige Dualität aufgehoben wird, nämlich die Dualität zwischen dem Namen und dem Benannten. In dieser Welt ist der Name immer nur eine Bezeichnung, die nichts mit der Person oder der Substanz zu tun hat. Der Name ist immer verschieden vom Benannten, denn es mangelt dem Namen an der Kraft des Benannten. Ich möchte gerne ein Beispiel geben. Das Wasser kann unter anderem Durst löschen, aber der Name Wasser ist nicht in der Lage, Durst zu löschen. Ich glaube, einige von euch freuen sich auf unser Festmahl. Stellt euch mal vor, wir würden heute sagen, also statt das Essen auszuservieren, machen wir es viel einfacher und köstlicher. Wir setzen uns hin und wir sprechen dann die Namen der einzelnen Präparationen raus. Gemüse mit Käse, Sweet Reis und was gibt's noch? Käsebrot. Und das reicht aus, so werden wir satt. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch schwerst enttäuscht werden und nie wieder den Weg zur Vedenakademie zurückfinden würden. Er würde verloren sein, dieser Weg, aus Enttäuschung. Nicht so? Ist es auch, sagen wir mal, das ist klar, denn das Wort Käsebrot, das hat nicht die gleiche Power wie eine echte Käsestulle. Also da ist nicht die gleiche Nahkraft drin, weil wirklich ein Unterschied zwischen dem Namen und dem Benannten ist. Aber im heiligen Namen wird diese Dualität, diese trennende Dualität aufgehoben. Wenn man richtig die heiligen Namen chantet, ist es so, dass man plötzlich Krishna wahrnehmen kann. Der sagt, ich bin so. und es zu einer völligen Gottesverwirklichung kommt. Das richtige Chanten ist eine Art von Wissenschaft. Ich kenne ein paar Leute, die die Initiative jetzt haben, eine Universität zu gründen in Indien, wo man richtig lernen kann zu chanten. Die meisten von uns chanten nämlich noch auf der Anfängerstufe. Auf der nächsten Stufe kommt es zu einer teilweisen Wahrnehmung Krishnas und auf der höheren Stufe kann man Krishna im heiligen Namen tatsächlich wahrnehmen. Das muss man aber lernen, das ist eine Disziplin, die nötig dazu wäre. Diese drei Dinge, die ich eben genannt habe, sollte man im Leben einintegrieren. Die Gemeinschaft mit Devotees, durch die man Enthusiasmus bekommen kann, es müssen echte Devotees sein. Das tägliche Lesen in den heiligen Schriften und das erfüllte Chanten der heiligen Namen. Außerdem geben die Schriften einen sehr guten Tipp, den ich heute für euch wiederholen möchte, dass man am Tag, wenn man echten spirituellen Fortschritt machen möchte, drei Übungen machen sollte. Shravana, Manaha und Nididhyasan. Shravana heißt, dass ich höre über die spirituellen Themen. Allein jedoch nur zu hören, ist keine Garantie, dass ich auch diese Dinge in mir zu einer inneren Frucht tragen kann. Einmal hat jemand gesagt, der Mensch hat zwei Ohren, damit er durch ein Ohr das hört und das durch das zweite Ohr, damit es rausgeht, denn sonst wird er überfüllt sein. Hat ein sarkastischer Mensch einmal gesagt. Wir sehen das nicht so. Wir denken, wir haben zwei Ohren, damit wir viel hören. Aber das Gehörte wird erst dann in uns lebendig, wenn wir darüber reflektieren. Das ist die zweite Stufe. Manaha nennt sich das. Ihr könnt es so vergleichen, bildhaft. Das Hören geht hier rein und dort raus, wenn ich in der Mitte die Reflexion komme. Wenn aber die Reflexion dort ist, dann hört man so, denkt drüber nach und das Gehörte geht ins Herz hinein. Reflexion ist so wichtig. Stimmt das, Kalakanta? Es ist so wichtig, über das Gehörte nachzusinnen, nachzudenken. Vielleicht eine Frage zu stellen. Was bedeutet das, was dort gesagt wurde? Wie könnte das auf mein Leben anzuwenden sein? Und die dritte Übung, die man jeden Tag machen sollte, wenn man vorankommen möchte, ist, dass man das Gehörte anwendet, praktiziert. Erst durch die Praxis wird das Gehörte erfahrbar und erlebbar. Ist genauso wie beim Essen. Allein zu essen reicht nicht aus. Es kann sogar zu einer inneren toxischen Vergiftung führen. Da muss eine Verdauung geschehen. Erst wenn die Nahrung verdaut wird, wird die Nahrung nützlich für uns und kann uns voranbringen mit Energie und Kraft. So ist es auch mit dem spirituellen Leben. Es ist erst dann sinnvoll für uns, viel zu hören, wenn wir auch in der Lage, wenn wir auch bereit sind, etwas zu praktizieren. So, diese drei Schritte sind sehr, sehr machtvoll. Jeden Tag zu Shravanam zu praktizieren, hören. Das kann man auch, indem man in den Heiligen Schriften liest. Dann Manaha darüber nachdenkt oder reflektiert und vielleicht auch diskutiert. Das ist sehr, sehr gut von verschiedenen Standpunkten. Und dann Nididhyasan, dass man etwas praktiziert. Ein großer Philosoph in unserer Linie, der Valadev Vidyabhushana, stellt eine Frage an dieser Stelle. Reichen diese drei Schritte tatsächlich aus, um die Transformation des Herzens zu erlangen? Und er sagt, nein, diese Schritte sind Schritte, die auch beim dem Erlangen von materiellen Fähigkeiten wichtig sind. Das ist nichts Neues. Jeder, der was lernen will, wird etwas hören oder Wissen aufnehmen, darüber nachdenken und dann etwas praktizieren. Um wirklich Fortschritte im spirituellen Leben zu machen, muss noch etwas anderes geschehen. Man muss beten und um die Barmherzigkeit, das heißt die Kripa Shakti, beten, diese höhere göttliche Energie, die unsere noch schlafenden Kräfte erweckt. Yes. Heute möchte ich euch alle danken, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Es ist gut, wenn ihr in der Zukunft mit Ishan auch ins Gespräch tritt und vielleicht auch mit Gadada, denn es ist eine große Erweiterung der Vedenakademie geplant. Viele der Devotees werden einen Schritt nach vorne gehen und von Goloka Dham aus die Aktivitäten der Vedenakademie in Deutschland verbreiten, also weil man da mehr zentraler ist und mehr angebunden ist. Aber dieser wunderschöne Ort, der uns, glaube ich, alle unglaublich ans Herz gewachsen ist, wird selbstverständlich weiter betrieben werden. Und in welcher Form, da wird Ishan, glaube ich, der richtige Ansprechpartner sein. Nicht? Dass ihr mit Ishan bitte spricht und seht, da ist bald sehr viel Raum hier, und der genutzt werden kann. Und es ist wichtig, diesen Projekt dann einen Sinn zu geben und einen Inhalt zu geben. Natürlich werden weiterhin Seminare wahrscheinlich hier auch laufen, hin und wieder. Also das, sagen wir mal, das ist noch im Gespräch. Das will ich, also da wäre ich die falsche Person, das festzulegen und so weiter. Das ist besser, wenn das im Gespräch der Devotees ist, und ich glaube, es ist wichtig, wenn sich auch die Devotees in Dresden, also die sich überhaupt dafür interessieren, ins Gespräch so sehen, was man da machen kann und wie ihr euch vielleicht auch einbringen könnt. Da sind sehr schöne neue Entwicklungen da. Sehr schön, wenn man weitergehen kann im Leben. Leben muss wie ein Fluss sein, wo ständig eine größere Entwicklung stattfinden. Sehr schön, dass beide Projekte aufrechterhalten werden wollen, dass der Wunsch da ist. Und jetzt muss man sehen, wie das geht, nicht im Gespräch. Und so. Da weiß ich noch selber nicht so viel. Wir treffen uns, Ishan und ich treffen uns morgen. Und auch Gadada treffen uns, weil ich mich natürlich dafür auch interessiere, wie das sich entwickeln wird. Ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt gerne eine ganz kurze Pause, eine kreative Pause einlegen. Ist unser Medini, ich sehe dich. Bist du schon fertig dort oben mit der Lia-Show? Wie bitte? Ein bisschen. Das wäre, glaube ich, das gut. Frank, willst du vielleicht kurz? Das braucht, glaube ich, nur in dem Bereich, wo die Leinwand ist. Das ist ja eigentlich. Das ist eine sehr gute Frage. Wie konkret kann sich aus der spirituellen Übung des Hörens andere spirituellen Übungen entwickeln? so eine ganz, ich habe das auch, also das stimmt, das ist mir schon bekannt, was du sagst. Also das, ich habe es immer so verstanden, dass das Hören auf zweierlei Art und Weise wirkt. Einmal geschieht durch das Hören eine Informationsübertragung. Du hörst etwas und kannst dann mit dem Gehörten etwas tun. Zum Beispiel, ja, wenn wir hören, dass es um 19 Uhr ein Prasadam-Festmahl gibt, dann können wir mit dieser Information essen. Also aus dem Hören entwickelt sich das Essen sozusagen, indem das Hören uns eine Information gibt. So ist auch Shravanam, das Hören, immer der Anfang für alle anderen hingebungsvollen Vorgänge. Shravanam, wenn man richtig hört, wird man auch richtig chanten. Und wenn man richtig hört und chantet, kann man sich erinnern an Krishna. Also die entwickeln sich auseinander hervor. Das ist eine Erklärung, dass also das Hören uns zu den anderen Vorgängen verhilft, weil es uns eben die Information über diese Vorgänge gibt. Aber es gibt noch eine andere Erklärung. Eine andere Erklärung, die mehr die zweite Dimension des Hörens anspricht. Das Hören von über Krishna, das Hören von Krishnas Namen kann auch auf einer anderen Ebene verstanden werden als nur der Ebene der Informationsübertragung. Es kann verstanden werden als ein in Kontakt kommen mit einer spirituellen Energie, nämlich der spirituellen Klangschwingung, die in uns etwas erweckt. Es ist ungefähr so wie ein Streichholz, der an ein Stück Holz gehalten wird, der kann im Holz das Feuer erwecken. Nicht, was da drin ist, in schlafender Form, latenter Form. So kann auch das Hören über Krishna unser latent vorhandenes Krishna-Bewusstsein entwickeln. Das heißt so in den Schriften, sag mal, wie ist genau das Zitat? Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi Shavanade Shodashite Karayai Udoi. Dieser Text sagt, dass das Krishna-Bewusstsein in uns eigentlich schon vorhanden ist. Es wird erweckt durch den Vorgang des Hörens. Also diese anderen Vorgänge entwickeln sich genauso aus dem Hören, wie sich, sagen wir mal, Dornröschen aus dem Kuss des Prinzen entwickelt oder neu entwickelt. Man sagt, dass Dornröschen sei irgendwie, ja, das war irgendwie, oder so ein Frosch war das. Ja, der Frosch, der war ein verwunschenes Prinzessin, glaube ich. Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kriege die Märchen meiner Kindheit langsam durcheinander. Aber die wurde denn geküsst, der Frosch, von der Prinzessin. So rum war das. Und dann, plumm, kam der schöne Prinz raus. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Im Grunde genommen, in diesen Märchen ist sehr oft eine tiefer liegende Symbolik drin. In uns schläft etwas. Unter der Oberfläche ist ein von einer bedingten Seele ist ein enthusiastischer Devotee. Nicht? Und, eine enthusiastische spirituelle Seele, und die wird zur Erweckung gebracht durch das Hören über Krishna. Also Prabhupada hatte das auch einmal so gesagt, wenn du richtig anfängst, über Krishna zu hören, wirst du so enthusiastisch, die Vorgänge des Krishna-Bewusstseins auszuüben, dass sich wirklich, dass man davon sprechen kann, dass das alles aus dem Hören hervorgeht. Kennen wir das nicht? Wenn wir manchmal etwas Inspirierendes hören, dann wollen wir chanten, dann erinnern wir uns plötzlich an Krishna. Alles steht in Flammen bei uns. Unser Krishna-Bewusstsein ist zur Erweckung gebracht worden. Und das lässt sich nicht dadurch erklären, dass nur eine Information gegeben wird. Da passiert eine Erweckung. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ohne die hat mich sehr lange auch schon, also sagen wir mal, als ich im spirituellen Leben war, auch sehr bedeckt, so sehr entfesselt eigentlich. Ich war sehr überzeugt davon und habe das eigentlich gemerkt. Wenn immer man nicht so enthusiastisch ist oder wenn immer man, sagen wir mal, auch gar keinen Wunsch mehr hat, hingebungsvollen Dienst auszuüben, das kann ja passieren, ne? Dann ist es wichtig, dass man die transzendentale Klangschwingung hört. Und durch dieses Hören kann dann das, was vielleicht kurzweilig bedeckt worden ist, erweckt werden. Das ist auch ein guter Tipp für dich auf deinem Experimentiervorgang. Durch das Hören werden nicht nur Informationen gegeben, sondern wird etwas zum Erwecken gebracht, was eigentlich schon da ist. Prabhupada, also mein spiritueller Meister, sprach mal davon, wie wunderbar es ist, dass ihr Westler Krishna-Bewusstsein ausübt. Wodurch ist es möglich, fragte er. Und dann sagte er, es gab jemanden, der hat über Krishna gesprochen, offensichtlich sprach er von sich, nicht? Und plötzlich fing das bei euch an. Das heißt, es war bei euch schon vorhanden, es musste nur erweckt werden. Eigentlich ist für mich das immer noch das überzeugendste Argument, weswegen Krishna-Bewusstsein, sagen wir mal, funktioniert, weil es hier nicht darum geht, etwas zu importieren, neues Gedankengut zu importieren, sondern es geht mehr darum, das, was schon vorhanden ist, hervorzubringen. Und das passiert durch die spirituelle Kraft, die in der spirituellen Klangschwingung ist. Ich sehe das also immer wieder, wenn Leute zum Beispiel zu dem Programm kommen, dass plötzlich, wenn sie aufrichtig hören, in ihnen Erkenntnisse losgehen, die sehr gut sind. Kennst du bestimmt bei dir selber auch, dass du mal wieder sagst, ich lese mal wieder ein paar Stunden in Prabhupads Büchern und plötzlich da wird was erweckt. Ne? Gut, ihr Lieben, dann wollen wir, es gibt bestimmt noch viel Möglichkeit zu philosophischen Diskussionen unter euch. Ich würde euch jetzt sehr gerne entführen in das Land der Juwelen. Klingt so toll, nicht? Manipur. Ich hatte gestern schon die Dias gezeigt. Wir wollen, weil die meisten von euch gestern nicht da waren, sie euch jetzt zeigen. Wir haben die schon vorbereitet, oben im Diasaal oder im Semesterraum. Und am besten gehen wir jetzt gleich rüber. Ich würde euch wirklich bitten, zügig nach oben zu gehen und dann machen wir es weiter. Also, Hare Krishna! Hare Krishna.